0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich habe heute Frau Müller bei mir und Frau Müller ist Gesundheits- und Krankenpflegerin und ist gerade in der sozialpsychiatrischen Fachweiterbildung. Sie arbeitet an einer Hamburger Klinik auf einer Station für Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen mit dem Schwerpunkt Traumafolgestörung. Hallo, Frau Müller.
Hallo.
Frau Müller, was versteckt sich denn hinter dem Begriff Trauma? Was ist das überhaupt?
Trauma stammt ja aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich übersetzt Verletzung oder Wunde. Im psychiatrischen Sprachgebrauch sagen wir, es ist eine kurze oder langanhaltende Ereignisse oder Geschehnisse von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, das nahezu bei jedem eine tiefgreifende Verzweiflung auslöst. Wichtig dabei zu betonen ist, dass es bei fast jedem das tut.
Und man unterscheidet ja zwischen Monotrauma und zwischen komplexen Traumatisierungen. Kannst du uns dazu was sagen?
Genau. Es gibt sehr unterschiedliche Traumatypen. Da haben wir einmal den Typ 1. Das wäre kurzfristig, einmalig. Meist, wenn das im Erwachsenenalter stattfindet, dass die schon eine ausgereifte Persönlichkeit haben und dass es dadurch auch einfacher zu verarbeiten ist. Einfacher meinen wir, dass es ambulant behandelt werden kann. Während man die Traumatyp 2, das ist ja meist langanhaltend, wiederholt, in der Kindheit beginnt schon Traumatisierung, die da begonnen haben, dass es eher auch noch keine ausreifende Persönlichkeit diese Menschen entwickeln konnten und auch keine Ressourcen hatten, um das Trauma zu bewältigen und dass es da wirklich gravierender ist. Und die sieht man eher im stationären Setting.
Hast du vielleicht ein Beispiel? Also unter einem Monotrauma könnte ich mir sowas vorstellen wie einen Verkehrsunfall?
Genau, ja. Das wäre dann eher ambulant, dass man das behandelt. Verkehrsunfall ist ja einmalige Geschehnisse. Das heißt, dass die meisten hier schon eine Persönlichkeit entwickelt haben, dass sie keine Schwierigkeiten in der Kindheit hatten und dass da auch Bezugspersonen sind, die dann validierend wirken, auch wenn das Kind, sag ich mal, ein Monotrauma hatte, einen Verkehrsunfall, dass die Eltern dann auch sagen, Mensch, das war ganz schrecklich und alles und das Kind auch trösten in dem Fall, falls es ein Kind war. Und wenn es eine erwachsene Person ist, dass es ja schon Ressourcen und Bewältigungsstrategien hat und dass es erkennen kann, dass es nur einmalig und dass dann nichts weiter kommt. Das ist so der Unterschied. Während bei komplex Traumatisierten, dass wenn das in der Kindheit beginnt ist, hatte ich ja schon mal gesagt, dass die keine Ressourcen, keine Bewältigungsstrategien oder dass die auch kein validierendes Umfeld in dem Falle haben.
Jetzt genau sagst du validierendes Umfeld. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere Hörerin gar nicht weiß, was das ist. Kannst du mal erzählen, wie so eine Umwelt, die für ein komplexes Trauma sorgen könnte, aussehen kann?
Achso, dass das Kind eher auch abneigend, dass es hinsichtlich seiner Gefühle, die es erlebt, nicht ernst genommen wird. Und dass es bagatellisiert wird zum Beispiel, das ist doch gar nicht schlimm, ach stell dich doch nicht so an. Anstatt auf das Kind einzugehen und auf die Bedürfnisse und zu sagen, Mensch, es war schlimm, komm her, ich nehme dich in den Arm. Das hat in dem Falle dort nicht stattgefunden.
Ne? Und jetzt hast du gerade schon gesagt, dass ein Monotrauma vielleicht eher im ambulanten Rahmen behandelt werden würde. Das heißt, wann behandelt man denn stationär?
Stationär würde man eher behandeln, sage ich jetzt mal, das haben wir ja, wenn es früh stattgefunden hat, hat man ja die Persönlichkeitsstörung nochmal mit. Die sind nicht so gefestigt, die haben eher Schwierigkeiten, ihre Anspannung, ihre Emotionen zu regulieren. Das können die meisten. Die haben schon Bewältigungsstrategien, die Monotrauma hatten und auch eine gefestigte Persönlichkeit. Die können das alles. Das können diese Patienten nicht so.
Woran kann ich merken als Betroffene, dass für mich ein stationärer Aufenthalt das Richtige ist?
Ich würde schon sagen, wenn man merkt, dass man Schwierigkeiten hat, seine Emotionen zu regulieren, dysfunktionales Verhalten eher hat mit Situationen, wo man nicht so umgehen kann und sagt, okay, das ist so selbstschädigend, da würde ich schon sagen, wäre stationär angedacht.
Worauf lasse ich mich denn ein, wenn ich als Patientin zu euch komme?
Ja, Also als Patientin lässt man sich natürlich darauf ein, nochmal rückblickend zu gucken, was war denn da so traumatisch? Also man setzt sich mit dem Trauma nochmal auseinander. Und das führt natürlich auch dazu, dass meistens die Symptomatik auch nochmal einen Schlag zunimmt. Also dass die Albträume nochmal schlimmer werden, dass man mehr Intrusionen, also so Gedanken an das Trauma hat, die sich aufdrängen, was man ja vorher sonst eher vermieden hat oder sich nicht so mit auseinandergesetzt hat, zur Seite geschoben hat. Das ist meist in dem Falle schon nicht möglich, weil man weiß, warum man bei uns ist. Und dazu nimmt das meistens nochmal zu. Und wir gehen ja auch konfrontativ am Anfang zwar seichter drauf ein, aber es weckt schon viele Erinnerungen, die zusätzlich noch belastender sind. Das passiert.
Das heißt, ich muss mich darauf einstellen, es geht dann auch ans Eingemachte.
Genau.
Und muss ich dann fürchten, dass es mir, wenn ich aus der Klinik rausgehe, schlechter geht als vorher?
Nein, also das jetzt nicht. Man lernt ja auch Bewältigungsstrategien, deshalb kommt man ja zu uns. Also dass man lernt, wie gehe ich mit meinen Emotionen um, was kann ich gegen eine Anspannung tun, wie kann ich so einen Gedanken stoppen, was mache ich gegen Flashbacks. Also, dass man da schon auch Handwerkszeug hat, wo man mit gegensteuern kann.
Wie kann ich mir das vorstellen, mal ganz von Anfang an? Wie sieht mein Klinikalltag denn bei euch aus? Ich komme an als Patientin,
genau,
habe meinen Koffer dabei, wie geht's weiter?
Genau, dann gehen wir halt ins Gespräch, halt, dass wir gucken, welche Therapien kommen für dich in Frage. Bei uns läuft viel über Gruppentherapien. Da haben wir zum Beispiel soziale Kompetenztraining, Psychoedukation auf jeden Fall. Was ist ein Trauma? Was passiert im Gehirn bei traumatischen Geschehnissen? Wie läuft eine Traumatherapie ab? Dass man so etwas alles nochmal erfährt. Alles rund ums Trauma auf jeden Fall, dass man da gut eingebettet ist und versteht, was ist denn da? Was passiert bei mir? Das sind ja auch so Aha-Effekte, die die Patienten dann auch haben. Dann haben wir auch soziales Kompetenztraining, hatte ich ja schon mal gesagt, so Grenzen setzen, Nein sagen, das können viele Patienten nicht, das erlernen die dann bei uns auch. Dann haben wir das Fertigkeitentraining, also das Skills-Training, wie kann ich Anspannung regulieren, dann das Emotionsmanagement, wie gehe ich mit meinen Emotionen um, dass die nicht so überschießen, dass ich erkenne, was ist alt, was ist neu. Genau, dann haben wir natürlich ganz viel Bewegungstherapie, dass man dann nochmal guckt, was sind so die Ressourcen, was mag man, was passt zu mir. Da haben wir zum Beispiel auch Ergotherapie, Tanztherapie, Wirbelsäulengymnastik bieten wir an. Genau, dann auf jeden Fall die therapeutischen Einzelgespräche. Das hat man einmal die Woche. Genau, dann hat man eine Bezugspflegekraft an seiner Seite, die auch nochmal mit guckt, was ist jetzt gerade, was liegt an, was muss bearbeitet werden oder was möchten man bearbeiten, dass man da so einen Fokus nochmal mit drauf hat. Genau. Die findet auch einmal die Woche findet das statt. Ja, und ansonsten ist eigentlich das Konzept auch so ausgelegt, dass man wirklich viel Zeit für sich hat, um das, was man in den Gruppentherapien sozusagen bespricht, auch nochmal für sich selbst erarbeitet und sich damit auseinandersetzt und viel mit sich selbst auseinandersetzt vor allem auch.
Gibt es so Aha-Effekte, die du regelmäßig bei Patienten und Patientinnen erlebst?
Ja, das muss ich schon sagen. Meisten kommen hier und sagen, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Und dann sind sie in der Psychoedukation und dann wird zum Beispiel, was passiert beim Trauma im Gehirn und wie entstehen Flashbacks und alles. Also das ist schon für die Patienten entlastend zu sehen. Und auch zu hören, weil sie sich damit eigentlich nicht so auseinandergesetzt haben oder schon, aber es nicht so verstanden haben. Und dass sie verstehen, was bei ihnen los ist und wodurch das ja kommt.
Kannst du mal erzählen, wie das im Gehirn eigentlich ist bei Traumapatienten und Patientinnen?
Ja, und zwar haben wir ja das Emotionszentrum. Und da werden ja halt, das ist ja das so ein älteres Zentrum, die Amygdala ist das ja hauptsächlich, wo ja so Emotionen gespeichert werden. Und dann ist es so, dass während des traumatischen Geschehnisses gibt es ja ein explizites und ein implizites Gedächtnis. Und an sich werden ja Erinnerungen ins explizite Gedächtnis abgelagert.
Also da, wo ich mich auch wirklich dran erinnern kann.
Genau, wo man sich dran erinnern kann. Während traumatischer Einflüsse kommt es aber so, dass ganz viele Stresshormone freigesetzt werden und es kommt zum Cut. Und es wird ins implizierte Gedächtnis abgelagert Und so bleibt es im Emotionszentrum. Und immer wenn so ähnliche Sachen auftauchen, die wie beim Trauma waren, zum Beispiel Gerüche auftauchen oder so, ist das ein Triggerfaktor, so dass man dann, als ob man wieder die Situation wieder erlebt, als wenn man im Trauma drinne wäre, während der traumatischen Geschehnisse. Mhm. Und das versetzt die natürlich mit allen Emotionen, die dazu, ne? Angstgefühl, Herzklopfen, es macht sich bemerkbar. Und die Patienten wissen meist gar nicht, was ist hier los gerade. Und nur weil so ein ähnlicher Geruch, der ähnlich war wie in der Situation der Traumatisierung auftaucht, sind sie sofort in der Situation wieder drin, als ob es wieder passiert.
Das heißt, mit dem impliziten Teil spricht es einen Teil meines Gehirns an, der mir bewusst gar nicht zugänglich ist. Es,
genau,
ist abgespeichert, genau, aber mein Bewusstsein weiß eigentlich
gar nicht. Genau, es ist unterschiedlich abgelegt im Gehirn, sagen wir immer. Ja. Genau. Dass sie das so verstehen. Und das haben sie in vielen Situationen. Und die Angst, die verselbstständigt sich ja auch irgendwann, so dass sie das schon beim Einkaufen haben. Die merken, die fühlen sich unwohl, zack, wieder als ob sie in so eine Geschehnisse, das Herz springt an, die Angstzustände kommen. Und wenn sie das so für sich erkennen oder so, und man gibt ihnen auch Handwerkszeug, was sie so dagegen setzen können, ne? Dass sie tief in den Bauch atmen, kann man schon die Emotionen gut regulieren, so gegen die Ängste, gegen die sechste Körperhaltung, was sie tun können. Denn erfahren sie auch so Selbstwirksamkeit. Das ist halt das Schöne auch, dass sie die Kontrolle letztendlich wiedererlangen können auch.
Was glaubst du, sind denn die größten Schwierigkeiten und die größten Meilensteine für die Patienten und Patientinnen im Therapieprozess bei euch?
Also Meilensteine sind es ja schon, wenn sie, ich sag jetzt mal, ja, wenn sie Vertrauen aufbauen können und auch wieder in Beziehung gehen können, weil die meisten Patienten, die eher zu uns kommen, die sind ja wirklich sehr, sehr misstrauisch oder so, sind eher isoliert. Im Grunde genommen tut es denen nicht gut, aber das tun sie ja, um sich sicher zu fühlen. Und wenn sie dann wieder lernen, dass sie Vertrauen haben können und in Beziehung gehen können, das ist schon ein Meilenstein. Oder wenn sie auch sagen, sie sind jetzt wieder selbst handlungsfähig und sie wissen, wie sie gegensteuern können, diese Selbstwirksamkeit, die sie erfahren, das ist schon viel wert.
Das beginnt ja mit einer Stabilisierungsphase, richtig?
Genau.
Was macht man da? Und hast du vielleicht eine konkrete Übung, die du uns erzählen kannst?
Also in der Stabilisierungsphase geht es ja erstmal darum, wenn die Patienten zu uns kommen, dann geht es erstmal um Aufbau einer tragfähigen Beziehung. Schließlich reden sie mit uns wirklich über das, was sie am meisten belastet. Und das ist ja auch sehr schamhaft. Und das kann man natürlich am Anfang nicht gleich. Und dann geht es erstmal darum, dass man wirklich die Beziehung aufbaut. Dass die uns kennenlernen, wir lernen sie kennen. Ja, und dann hatte ich ja schon gesagt, dann geht es so darum, mit seinen Emotionen zurechtzukommen. Mit Anspannung, dass sie sagen, okay, was kann ich gegen Anspannung tun? Genau. Dann zu gucken halt, was habe ich so für dysfunktionales Verhalten, dass man da so ein bisschen rangeht. Dann geht es auch darum zu gucken, wenn Dissoziationen da sind, ne? Den Abbau der Dissoziation. Genau. Und eine konkrete Übung, also wir haben eine Übung wirklich für Traumapatienten, das wäre die 5-Dinge-Übung. Da geht es darum, dass man sich eher nach außen orientiert, wenn es innen schon so chaotisch ist, wie man sich stabilisieren kann im Hier und Jetzt. Ne? So eine Form der Realitätsüberprüfung, die erdet auch. Es geht darum, dass man guckt, 5 Dinge, die man sieht, 5 Dinge, die man hört und 5 Dinge, die man fühlt. Das kann man an einem Gegenstand schon ausmachen, dass man eben wirklich 5 Dinge, je nachdem, was gerade auch ansteht, wozu man die Übung einsetzt. Die ist ja einmal da, für Entspannung sorgt sie, als Einschlafhilfe zur Realitätsüberprüfung im Hier und Jetzt zu sein. Auch so ein bisschen, weil man vielleicht in einem alten Gefühl drin ist. Also die hat unterschiedliche Arten. Gegen Flashbacks kann man sie einsetzen. Und dann geht es darum, wirklich sich nach außen zu fokussieren. 5 Dinge, die man sieht, dass man das ganz neutral bewertet, zum Beispiel anhand des Blattes. Ich sehe, auf dem Blatt ist ein schwarzes Bild, also eine schwarze Farbe, eine rote Farbe. Und dass man wirklich 5 Dinge sieht, 5 Dinge, die man hört im Umfeld. Ne? Man kann auch gerne etwas wiedernehmen, was man schon vorher gehört hat. 5 Dinge, die man fühlt. Und dass man das dann runterzieht, nur noch 4 Dinge, die man sieht, 4 Dinge, die man hört, 4 Dinge, die man fühlt. Dann bei 3, bei 2. Und meist, wenn man dann so gesagt, okay, bin ich jetzt bei 1, bin ich jetzt bei 2. Meist ist man dann aber schon bei der Übung und ist von dem, was einen abgelenkt hat, schon weg. Also darum geht es meistens.
Ich kenne das so von Klienten und Klientinnen, dass die Frage auftaucht, wie stabil muss ich denn eigentlich sein, um in eine Traumatherapie zu gehen? Da hat sich der Blick der Fachwelt in den letzten Jahren auch ein wenig verändert. Kannst du dazu was sagen?
Ja, früher hat man ja ganz, ganz viel auf Stabilisierung gesetzt und die Stabilisierungsphase immer lang ausgedehnt. Davon ist man jetzt eher weg und dass man auch flexibler in den Phasen ist. Es geht ja einmal, haben wir die Stabilisierungsphase, die Konfrontation und die Neuorientierungsphase. Und dass man wirklich jetzt die Stabilisierungsphase kürzer hält und eher schneller in die Konfrontation geht. Aber dass man auch zwischen den Phasen wechselt. Wenn man merkt, dass es jetzt gerade zu viel ist, dass man dann sagt, okay, es muss mehr Stabilisierung wieder her. Und dass man zwischen den Phasen wechseln kann. Das ist jetzt neu.
Was würdest du denn sagen? Wie stabil muss jemand sein, um in eine Traumatherapie zu gehen?
Naja, auf jeden Fall sollte man distanziert sein von Suizid. Dass man, wenn man suizidgefährdet ist, geht es auf jeden Fall nicht. Das muss man schon mal klar sagen. Und es muss im Außen schon vieles stabil sein. Also wenn man dann so, sag ich mal, nicht weiß, woher man sein nächstes Geld bekommt, kann man nicht in der Traumatherapie. Also es muss finanzielle Absicherung da sein. Genauso ist es, ne, wenn man so instabile Beziehungen hat, die sind nicht förderlich, dass man da nochmal genauer guckt. Aber das tut man, wenn man schon zu uns kommt, dass man da so einen Blick mit drauf hat und dass man ja erstmal guckt, das lernt man ja während der Stabilisierung, was gehört da eigentlich alles zu. Oder genauso ist es, wenn man starke Dissoziation hat, dann kann man auch nicht Konfrontation machen. Weil wenn ich dazu neige, wird es in der Konfrontation passieren. Und dann bin ich nicht aufnahmefähig in dem Moment. Also da muss schon viel im Vorfeld sein, was man auch bei uns noch lernen kann, sodass man dann in die Konfrontation geht. Aber es gibt auch Fälle, wo Patienten schon gut vorbereitet sind.
Was kann ich denn machen, um möglichst gut vorbereitet zu sein und mich gut aufzustellen?
Also da gibt es ja die DBT-Schulung, das ist ja eine Form der kognitiven Verhaltenstherapie, wo wirklich schon gelernt wird, wie gehe ich mit Emotionen um, also so Emotionsmanagement, Anspannungsregulierung, da hat man schon gutes Rüstzeug denn. Genau, das führen mittlerweile auch Ergotherapiepraxisen durch oder auch Kliniken bieten das ambulant an, so eine Gruppen. Also wenn man das im Vorfeld schon hat, super wäre es immer noch, wenn man eine Therapeutin, eine feste hat, außerhalb der Klinik. Das gibt immer Sicherheit, also dazu raten wir auf jeden Fall. Genau. Wenn es möglich ist, eine Traumatherapeutin. Es ist schon schwierig, jemanden zu bekommen mit viel Warteliste, das stimmt. Aber sowas trägt natürlich auch immer dazu bei. Ich finde immer, es ist ganz wichtig, auch so ein Netz um sich herum zu haben. Da gehört auch natürlich eine Selbsthilfegruppe bei. Aber das muss jeder für sich so wissen, was liegt mir so ein bisschen, so passt das zu mir. Aber Ergotherapie und wie gesagt, DBT-Schulung wäre schon super. Da kann man sich schon gut mit vorbereiten.
Was rätst du traumatisierten Menschen?
Sich auf jeden Fall Unterstützung holen. Dass man guckt, Beratungsstellen in Angriff nehmen. Gerade wenn man sich am Anfang noch so scheut, ist ja meist auch schambehaftet. Dass man sich in so Beratungszentren vielleicht begibt, sich natürlich bei uns meldet, in der Klinik, die dafür ausgebildet ist. Oder dass man nochmal guckt, ne, wo kann ich da so ein bisschen andocken? Da gibt es ja Beratungszentren.
Wie ist denn genau der Weg zu euch zu kommen? Also wenn ich mich frage, kommt eine Therapie bei euch für mich in Frage? Wie sieht da mein Weg zu euch aus?
Das geht bei uns über ein Vorgespräch. Vergeben wir immer einen Monat im Voraus, also meist rechtzeitig dann anrufen und dann wird geguckt einfach. Wir brauchen auch keine Papiere oder Arztbriefe im Voraus. Man kommt einfach, holt sich eine Einweisung beim Hausarzt und kann dann zu uns kommen. Und dann wird geguckt, ob das von der Symptomatik her passend ist, ne? Ob wir passend sind. Und dann kommt man auf eine Warteliste, wenn es stimmig ist. Das kann man sich einfach nochmal überlegen. Wir bieten das dann auch, wir sagen immer gleich Bescheid, es passt an dem Tag. wo der Patient zu uns kommt. Und dann meldet er sich am nächsten Tag und kommt auf eine Warteliste. Und dann ist mit regelmäßiger Meldung so die Wartezeit liegt mittlerweile so beim halben Jahr. Und bei uns läuft die Therapie, das ist auch nochmal wichtig zu wissen, die läuft in Intervallen. Ein Intervall ist immer 6 Wochen, so um und bei. Und dann wird der Patient nach Hause entlassen, um zu gucken, ob er das, was er bei uns gelernt hat, dass er das auch außerhalb der Klinik anwenden kann. Und dann wird geguckt, je nachdem, wenn die noch im Beruf stehen oder so, es kann sogar ein halbes Jahr bis zum nächsten Intervall dazwischen liegen, wenn der Patient das möchte. Also das Maximum, was zwischenliegen muss, sind so 8 Wochen, dass man dann weiter startet. Aber das wird flexibel gehandhabt, also individuell, wie es passend auch zum Patienten ist.
Wie viele Intervalle gibt es?
Also das ist unterschiedlich. Das ist wirklich sehr individuell bei uns gehandhabt.
Was sind 10 aus der Arbeit, die dir im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, 10, das sind meistens so, also was mich bestrebt, ist immer so das Positive, ne? Wenn die Patienten entlassen werden, wenn man sieht schon, da ist eine sichtliche Verbesserung der Lebensqualität für die Patienten, dass die da für sich sehr Kraft rausschöpfen und sagen, Mensch, das ist es. Und sie ihren Weg so für sich finden, das finde ich, ist schon ganz, ganz viel wert. Also das sind Momente, die ich schön finde und die mich dann beeindrucken. Und da freue ich mich dann, dass ich ja auch Teil sein darf dessen und die Patienten mit begleiten darf. Das sind so meine Highlights.
Ja, jetzt hast du was zu den goldenen Momenten gesagt. Was sind denn so typische schwierige Momente, die du in der Arbeit erlebst?
Naja, schwierige Momente ist meistens, wenn es schwierig für die Patienten auch wird. Es sind schon schwierige Momente, wenn es so stagniert manchmal. Es hat natürlich seine Gründe auch denn, wenn es dann nicht weitergeht, aber die sind dann schon schwierig. Und das zu erörtern kann manchmal auch schwierig sein. Und auch natürlich während der Konfrontation wird es so ein bisschen schwierig. Ja, das sind so die schwierigen Momente. Aber die gehören halt auch dazu. Zu den schönen Momenten gehören auch die schwierigen.
Was würdest du sagen, sind typische Gründe, warum es gerade stagniert oder warum es nicht weitergeht?
Das sind ganz individuelle Gründe. Es kann zum einen sein, dass es noch zu früh ist, dass die Zeit einfach auch noch gar nicht da ist, dass der Patient länger braucht. Das gibt es und das ist auch völlig in Ordnung. Manchmal hat es aber auch Gründe, ja, warum es nicht weitergeht. Vielleicht, weil die Krankheit doch einen großen Raum einnimmt und weil man über die Krankheit noch viel bekommt. Das kann sein. Und weil man außerhalb der Krankheit vielleicht noch keine Perspektiven für sich entwickelt hat. Das kann ein Grund sein, das erlebe ich auch, das haben wir auch erlebt. Die Gründe sind vielfältig, individuell. Und da geht es dann auch, das gehört ja auch mit zur Therapie, dass wir dann gucken, warum geht es gerade nicht weiter? Oder vielleicht ist der Moment auch nicht da. Das muss man auch für sich eingestehen. Ja. Aber es heißt ja auch nicht, dass es denn gar nicht weitergeht. Dann ist es halt der falsche Moment und dann geht es später weiter. Das hatte ich auch schon öfter erlebt. Ich bin ja jetzt schon länger mit dabei, fast 10 Jahre. Und wir hatten eine Patientin, die kam nach, ich glaube, 4 oder 5 Jahren wieder und dann ging's. Und dann war es auch gut. Und da war eine sichtliche Verbesserung. Da war damals der Zeitpunkt halt einfach noch nicht da.
Manchmal ist so ein Grund ja auch ein guter Grund.
Ja.
Der was hat, was noch ganz wichtig ist und was zu dem Zeitpunkt noch nicht losgelassen werden kann.
Natürlich. Und das gehört da auch zu. Und auch das mit einzusehen, das ist es. Das stimmt.
Gibt es was, das dich überrascht hat, als du damals mit der Arbeit begonnen hast?
Naja, überrascht ist, dass ich noch so lange dabei bin und dass die Arbeit trotzdem so vielfältig ist. Das ist so. Das stimmt. Und dass ich immer noch dabei bin.
Ja, da frage ich mich direkt, wie ist das denn für dich mit der Abgrenzung? Im Bereich Trauma kriegst du ja auch vieles erzählt, was jetzt keine leichte Kost ist.
Das stimmt, ja. Also mit der Abgrenzung klappt es meist ganz gut. Manchmal aber auch nicht. Aber wir sind alle nur Menschen und das ist dann manchmal so. Dann habe ich eine Patientin nachmittags auf meiner Terrasse nochmal sitzen und denke an den einen oder anderen Moment, was ich mit ihr besprochen hatte. Also es hängt nach, aber es hängt nicht lange nach. Das ist das Gute. Ich habe auch viel drumherum. Das sind meine Ressourcen, die ich so habe. Ich habe viel Ausgleich, mache viel Sport, mit der Familie unternehme ich viel. Ich treffe mich mit Freunden. Aber so ein oder den anderen Moment, das gehört halt auch mit dazu. Das nehme ich dann am nächsten Tag aber auch mit ins Team und bespreche das im Team.
Ja, finde ich auch ganz wichtig, das, was du sagst, ein gutes Team zu haben, dass das mithält.
Ja, das ist das Allerwichtigste, das Team, und dass man das miteinander bespricht, das entlastet so unwahrscheinlich und es trägt zur Abgrenzung auch gut mit bei. Dass man dann sagt, okay, ich gebe das mit ab und dann ist es gut. Und das erleben wir alle mal. Das ist das Schöne an der Arbeit bei uns, dass wir miteinander funktionieren und dass jeder gleich auch bereit ist, sich das anzuhören.
Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Momentan lerne ich sehr, sehr viel. Ich befinde mich hier in der sozialpsychiatrischen Fachweiterbildung und da bin ich momentan viel am Lernen und ja, da bin ich noch ordentlich dabei. Und da ist auch vieles dabei, was ich noch nicht so gut kann, womit ich mich noch mehr auseinandersetzen muss. Aber was sagt man immer so schön? Man lernt nie aus.
Und gibt es da was, wo du sagst, dass da bin ich gerade dran?
Ja, momentan setze ich mich mit den schizophrenen Störungsbildern auseinander und das ist schon ziemlich viel. Ja.
Ich habe ja immer eine Frage von dem letzten Gast oder der letzten Gästin, die ich bei mir hier im Podcast hatte. Und zuletzt war bei mir Maria. Und Marias Frage an dich ist, welches Buch würdest du empfehlen, weil es dich tief beeindruckt hat?
Ich hatte jetzt das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Der Junge im gestreiften Pyjama. Da ging es ja so um die Nacht, also um die Kriegszeit. Und also das hat mich wirklich sehr mitgenommen und beeindruckt.
Magst du uns einen kurzen Einblick geben, worum geht es in dem Buch? Spielt es in Kriegszeit?
Genau. Das geht darum, dass damals ja die Juden alle abtransportiert wurden und im KZ waren. Und dass da eine jüdische Familie war und mit der jüdischen Familie hat sich ein Junge angefreundet, dessen Vater halt Soldat war, also bei den Nazis tätig war. Und dass die Kinder sich so gut verstanden haben und dass die dann die Kleidung untereinander getauscht haben. Und anstatt dem jüdischen Kind ist dann das deutsche Kind umgekommen. Also es war sehr dramatisch und das hat mich sehr beeindruckt, weil Kinder so unbedarft auch sind. Kinder können nicht unterscheiden, welche Nationalität, und die haben auch nicht diese, sag mal, die stigmatisieren mich, und das war so unbedarft und naja, auch sehr tragisch. Also das hat mich schon beeindruckt.
Welche Frage möchtest du denn gerne der nächsten Person stellen, die hier zu Gast ist?
Ja, mit welchen Geschichten sollen die anderen dich in Erinnerung behalten?
Spannende Frage. Und wenn du eine SMS schreiben könntest an eine Gruppe von Menschen, egal ob das jetzt andere Menschen sind, die im Hilfesystem arbeiten, traumatisierte Angehörige, wem würdest du schreiben und was würdest du schreiben?
Ich würde die Politiker nehmen, weil ich finde, es gibt zu wenig Präventionsmaßnahmen für psychisch erkrankte Eltern mit ihren Kindern. Und da gibt es auch viel zu wenig Einrichtungen, finde ich, für, um präventiv schon was zu tun zu können. Weil die suchen sich ja meist Hilfe und meist nehmen Kliniken auch nur auf, wenn die Kinder selbst schon ja, psychiatrische Störungen aufweisen. Und das finde ich so schade. Ich finde, da müsste mehr investiert werden, weil es gibt viele, die auf der Suche sind, aber nicht aufgenommen werden. Also ich habe so eine Anrufe viel, verweist dann natürlich auch auf andere Kliniken, aber da ist eine immense Wartezeit einfach hinter. Und das finde ich so schade, weil da kann man Prävention gut betreiben und viel vorbeugen. Da würde ich mir mehr Unterstützung von den Politikern wünschen und dass da auch mehr Gelder einfließen.
Ist irgendwas noch ungesagt oder ungefragt geblieben, was hier noch Platz haben sollte?
Ich hoffe nicht. Ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt, weil das macht man ja nicht alle Tage. Nee, ich glaube nicht.
Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank dir und euch sage ich bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.